Ja, hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Hier ist eine neue Folge des Podcasts Erzähl mir mehr und wie üblich mit Sarah.
Hallo auch von mir und mit Christopher.
Hallo, ich grüße euch und ich grüße dich, Sarah. Ich bin gespannt, weil du hast was für mich mitgebracht und ich bin neugierig, was wir uns, in welches Loch wir gemeinsam abtauchen und wo wir gemeinsam uns hindiskutieren. Willst du anteasern, in welcher Periode, in welcher Zeit wir heute so ungefähr unterwegs sind?
Ja, das ungefähr lässt sich sogar genau sagen. Wir gehen in die 80er. Weißt du, dieses Jahrzehnt, man hasst es und man liebt es. Sorry.
Naja, ich habe den Eindruck, wir können schon auch ein bisschen dazu beitragen, dass es da ein vielfältiges Bild gibt, was nicht nur aus neuer deutscher Welle besteht.
Also das Ding ist ja, für mich waren ja die 80er sozusagen ein bisschen das prägende Jahrzehnt, weil ich da angefangen habe, mich für Musik zu interessieren. Du hast es ja nicht wirklich mitgekriegt. Und jetzt gehe ich aber trotzdem davon aus, dass es Dinge aus den 80ern gibt, neben der neuen deutschen Welle, die da trotzdem geläufig sind. Oder ist das für dich so komplett Fremdgebiet?
Nö. Also ich habe da schon ein bisschen eine Bildung auch. Also für mich war das ja auch prägend, weil ich da geboren bin. Aber ansonsten habe ich da schon auch ein bisschen eine Bildung und kenne hier und da einige Sachen.
Ich finde ja schon, dass die 80er so ein sehr besonderes Jahrzehnt gewesen sind. So in der Rückschau erinnere ich mich an eine Menge Experimentierfreude, an eine Menge wirklich schräge Sachen, an viel Unschönes auch,
Ja.
Viel Cooles, was dann doch immer mal mit hochgeschwommen ist. Und ja, auf der anderen Seite aber auch schon dieser, naja, Mainstream, die Major-Labels hatten das Sagen, MTV war so stilprägend gewesen. Also ja, tatsächlich Video Killed Radio Star,
Ja.
Ne? Das traf ja irgendwie in einem Zeitrahmen zusammen, wo sich vieles gerieben hat, wo vieles in Bewegung gewesen ist, so ganz im Gegensatz, finde ich, dann zu den 90ern.
Ja, naja, ich glaube, ohne dass ich jetzt weiß, auf was du hinaus willst, aber es gibt ja so viele Sachen, vor allem Rock, wo sich Spannung aufgebaut hat in den 80ern, ne? Wo, wie du sagst, da ist viel kommerzialisiert worden. Das sind dann viele, diese ganzen Stadionrock-Tourneen und das Abfeiern auch im Fernsehen mit Fernsehsendungen, das hat ja alles da stattgefunden.
Womit ich angefangen habe, Musik zu hören, war, glaube ich, wie für viele aus meinem Dunstkreis so die Hitparade, also die Singlecharts in Bayern 3, die freitags, ich meine 19 Uhr irgendwie gesendet wurden, wo du halt der Meinung warst, dass das halt das ist, was das Volk so kauft. Das hat sich ja dann erst später herausgestellt, dass das so ein bisschen verschoben war
Okay.
von der Wahrnehmung her.
Okay, also kannst du das nochmal kurz erläutern, warum das verschoben war?
Die haben halt, also das, was die Gesellschaft für Konsumforschung gewesen ist, die GfK, die jetzt auch noch so ähnlich heißt, glaube ich, die hat ja den Einzelhandel abgefragt, was sie verkauft haben an Singles, also
Ja.
tatsächlich an physischen kleinen Schallplatten, wo ich mir nie erklären konnte, warum man sich nur 2 Liter kauft, aber sei es mal dahingestellt. Und die haben im Grunde genommen nicht alle Plattenläden abgefragt, sondern halt hauptsächlich in Ballungszentren. Und auch die haben wieder nicht sehr zuverlässig gemeldet. Und auch
Ja.
die hatten so ein bisschen, glaube ich, einen elitären Blick auf
Okay.
Musik gehabt. Das war ja dann, als man dann versucht hat, das ein bisschen zu nivellieren, das war ja dann so die große Zeit, wo auf einmal der Schlager aufploppte, den es ja schon
Okay.
immer gegeben hat, aber wo sie auf einmal zugeben mussten, ja, wir verkaufen aber Wolle Petri wie geschnitten Brot.
Ah, okay. Ja.
Und ich glaube, das war damals so in den 90ern, als sich das verändert hatte, als man die Statistiken sozusagen genauer gemacht hat, da entstand da sozusagen eine andere Balance oder hat sich das anders wiedergespiegelt.
Ja, okay.
Und ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, wo sozusagen die schon erwähnten Major-Labels eher wahrgenommen wurden und eher auch so eine Pop- und Rockmusik und keine so Schlager-Scheiße, die halt auch gekauft wird.
Ja.
Was ich damals gemacht habe, war, wir haben uns jede Woche angehört, wer sozusagen die 10 meistverkauften Songs gewesen ist. Ich würde gern anfangen mit einem Song, der gar nicht aus den 80ern stammt. Nur gefühlt.
Okay.
Damit du dich auch ein bisschen auf vertrauten Boden befindest. Kraftwerk
Ja.
waren ja auch in den 80ern ein Ding, wenn vielleicht auch eher, also gar nicht so sehr vordergründig, also bis auf das Modell war ja vieles gar nicht so hitparadentauglich gewesen.
Ich bin nicht so sattelfest, was die genauen Zahlen angeht, aber ich meine, dass sowas wie Radioaktivität und Transeuropa Express, das muss so zwischen 78 und 82 aufgeschlagen sein. Ich kann,
Genau.
habe aber keine Ahnung, wie hitparadengängig das war.
Kraftwerk findet sich, glaube ich, in vielen Empfehlungslisten von MusikerInnen damals und heute sowieso. Aber ich glaube, sie waren jetzt nicht die Megaseller gewesen. Um es kurz zu machen, das Album hieß Man Machine, meine ich, von
Ja.
78. Und davon gibt es den Titel Die Roboter. Wir sind die Roboter.
Wunderbar. Ich liebe diesen Song.
Ja?
Ich
Ja, aber da machen wir doch keinen Podcast drüber.
Nee, ich bin gespannt, wo uns das hinführt, aber wir hören den trotzdem erstmal, oder?
Wir hören, ich spiele es dir trotzdem vor, aber du hörst nicht Kraftwerk.
Okay, ich bin gespannt.
Möchtest du einen Namen dazu wissen?
Na, sehr gern. Also ich habe erstmal, das konntest du nicht sehen, getanzt, weil ich das so gut finde.
Ich glaube, so war es auch gedacht. Signor Coconut
Okay.
and his Orchestra.
Alles.
Der Mann hat eine ganze Menge Pseudonyme. Im wahren Leben heißt er Uwe Schmidt.
Okay, ich glaube, da würde ich mir auch ein Pseudonym zulegen. Es klingt einfach besser, gerade wenn man Musik wie diese macht.
Also, pass auf, also es ist wirklich spannend. Uwe Schmidt stammt aus Deutschland, hat dort auch Musik gemacht, war dann irgendwann gelangweilt und ist nach Chile gegangen und hat dann dort angefangen, sich mit lateinamerikanischer Musik auseinanderzusetzen. Und dieses Señor Coconut in his Orchestra, der hat tatsächlich ein ganzes Album gemacht mit Kraftwerk-Songs, alle in diesem, das war jetzt, glaube ich, ein Mambo, vielleicht. Alle in diesem Stil, Cha-Cha-Cha, solche Geschichten.
Herrlich. Ich
Und
habe
halt mit einem richtigen Orchester,
ja.
also auch der Bläsersatz, den du gehört hast, das waren halt ordentliche Tröten gewesen und nicht aus der Konserve.
Wundervoll. Gibt es das? Also, das Album kaufe ich wahrscheinlich jetzt schon ungesehen. Aber gibt es da Live-Performances von? Also, ich finde es super spannend, wie das dann auch, also mit welchem Orchester, mit welcher Größe sowas inszeniert ist. Ist das ein volles Orchester oder sind das ausgewählte Instrumente?
Also was ich gesehen habe, das war tatsächlich also in ja volles Orchester, vielleicht eher so Big Band Format, ne? Also jetzt
Ja.
nicht keine 60 Leute, aber die Bühne war schon ordentlich voll. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, weil der Mann ist sehr, sehr umtriebig, ob es das noch gibt. Der hat dann später noch ein Album gemacht, das nannte sich Yellow Fever. Da darfst du jetzt mal raten, von wem er da die Songs übernommen hat.
Na, ich würde jetzt auf Yellow Magic Orchestra tippen, oder?
Genau. Der hat auch mit Harumi Hosono zusammengearbeitet. Also der ist, glaube ich, wirklich quer durch die Welt gekommen.
Ich hatte so ein bisschen, weil du sagst Hosono und Yellow Magic Orchestra, das war tatsächlich einer der ersten Gedanken, die mir gekommen sind, weil Hosono, also Hosono, einer der Gründungsmitglieder von Yellow Magic Orchestra, hat ja relativ früh oder kam so aus diesem Bereich, in Anführungsstrichen heißt das Genre wohl Exotica. Also das heißt, er hat vor allem im pazifischen Raum sich ganz viel traditionelle Musik angeguckt und hat dann mit lokalen MusikerInnen zusammen Platten gemacht. Und diese Assoziation hatte ich relativ am Anfang. Deswegen mhm. wundert mich das überhaupt nicht, dass sie auch mal zusammengearbeitet
okay. haben.
Super spannend, ja.
Bei Yellow habe ich an Yellow gedacht.
Die kenne ich nicht so.
Okay, weil das wären jetzt für mich auch die gewesen, wenn jetzt jemand gesagt hätte, elektronische Musik in den 80ern hätte ich jetzt nicht Kraftwerk gesagt, sondern von meiner Wahrnehmung her auch Yellow.
Ja.
Aber die haben, glaube ich, nicht so gut überlebt, weil die vielleicht auch mehr, also Dieter Meier als Musiker glaube ich schon, aber die Band als solches ist heute mehr oder minder vergessen.
Na, kannst
vielleicht, weil das halt so sehr zeitspezifisch gewesen ist.
Kannst du uns dazu ein bisschen einen Hintergrund geben, eine zeitgleiche Einordnung und so, weil ich bin da wirklich selber nicht so sattelfest.
Ich hätte jetzt auch nichts abrufbar, um ehrlich zu sein. Ich weiß, dass ich damals irgendwie in den 90ern mir dann rückschauend die Platte gekauft hatte. Aber die waren aus der Schweiz und waren, glaube ich, dafür bekannt, dass sie also eher so dann beim Produzieren experimentiert haben.
Okay.
Das war möglicherweise keine wirklich herausragende Liveband, sondern ja. tatsächlich eher was man dann halt auf Platte verkauft hat.
Was ich so sehr spannend fand beim Hören des Roboter-Songs jetzt gerade, dass der wirklich auch in einem ganz anderen Genre so gut funktioniert, also dass sowohl die Melodie als auch die Rhythmen so gut nicht nur Zeit überleben, sondern eben auch über so musikalische Grenzen hinweg funktionieren. Das hat mich für einen kurzen Moment sehr beeindruckt. Ist das
Na,
auch so ein bisschen was du heute mit auf dem Schirm hast oder mit erzählen möchtest?
Ja, also ich glaube, warum das so gut funktioniert, ist halt, weil Uwe Schmidt die Sachen auch mit Respekt anpackt. Also da wird nichts ironisiert, da wird nicht einfach nur drüber geschwuppt, ne, sondern ich glaube, der hat tatsächlich den Kern des Songs ja auch erkannt
ja.
und hat den sich auch erhalten. Also worüber wir sprechen, denke ich, ist im weitesten Sinne die Frage, wie altern Songs? Es sind ja nur trotzdem 40 Jahre jetzt und in dem Fall sogar noch mehr dazwischen.
Ja.
Und auch die Frage, weil wir werden kein Original heute hören, was macht ein gutes Cover aus?
Ja.
Und da ist, glaube ich, dieser eine Weg zu sagen, ich transformiere es in eine völlig andere Stilrichtung, aber halt respektvoll unter Beibehaltung des, also der Quintessenz. Das ist halt, glaube ich, ein ganz guter Weg.
Ja.
Ohne, dass es jetzt hier irgendwie eine Verneigung ist. Also vielleicht schon, aber es ist ja, wenn du gesagt hast, du hast getanzt, dann war das, denke ich, die Intention gewesen.
Ja, und ich glaube gerade das, was er hier gemacht hat, ist, wie du sagst, eine Verneigung, aber mit sehr viel Kreativität eigentlich ein eigenes künstlerisches Werk geschaffen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt ein reines Cover wäre. Also für mein Gefühl steckt da ganz viel Interpretation und Ausgestaltung darin.
Genau, also gerade dieser Bläsersatz und auch diese Stelle, wo er eingesetzt wird, ne, das ja. Finde ich, das führt es nochmal ein ganzes Stück weiter.
Ja, genau.
Ich würde gleich, weil wir haben ein bisschen was vor, also ich musste die Liste schon arg zusammenstreichen, um ehrlich zu sein. Wir kommen zum Song, von dem ich einfach mal, ich gehe einfach mal davon aus, dass du den kennst, von New Order, Blue Monday.
Den kenne ich, ja.
Also, weil der ist oft gecovert worden, oft auch einfach nur nachgespielt, finde ich. Da muss ich dich bitten, dass du dir das anguckst, weil das sozusagen nicht nur das Akustische ist, sondern auch die Optik quasi in Cover ist.
Ja, sehr gern.
Also das, was du jetzt hörst, ist Blue Monday und das, was du siehst, ist das Orchestra Obsolet.
Thank you.
Also ich bin hier schon völlig eingesackt, wenn eine Band einen Termin auf die Bühne stellt. Aber das war ja noch meine Nummer oben drüber. Herrlich, einfach herrlich. Was die HörerInnen jetzt vielleicht nicht sehen konnten, wenn sie nicht das Video parallel gesehen haben, wir sehen und hören ein Orchester, was ein Fundus an Instrumenten aus den 1930er Jahren benutzen, um den Song von 1983 Blue Monday zu performen. Und da ist irgendwie alles Mögliche abgefahrener dabei, also von Gläsern, die mit Wasser gefüllt sind, über eben besagtes Theremin hin zu verschiedenen Perkussionsinstrumenten. Ich glaube, zwischendrin sogar ist so eine Art Sägeblatt, auf dem so ein hoher Ton irgendwie gespielt wird. Also absolut abgefahren und kreativ.
Also die schlechte Nachricht, die wirklich schlechte Nachricht ist, es ist keine Band. Die alte Tante BBC hat einen Kulturkanal in diesem Internet.
Ja.
Und die hatten damals überlegt, eine Dokumentation über Synthesizer zu machen und fragten sich, wie macht man das interessant?
Okay.
Und haben dann einfach jemanden gesucht, der der Frage nachgegangen ist, wie würde ein Song wie Blue Monday klingen, wenn man ihn in den 30ern gespielt hätte.
Ja.
Und so ist das entstanden.
Ja. Das ist herrlich.
Leider wirklich nur dieses eine Kunstwerk.
Okay.
Der Mensch, der da dahinter steckt, der heißt Angus McIntyre, ist Schotte, ist auch Fernsehregisseur und Produzent, arbeitet für die BBC, deswegen kam das zustande.
Ja.
Und der ist ein Teil des Duos Gus & Finn. Kennt man aus dem Internet, weil die auf der Ukulele irgendwelche Songs covern. Punk-Songs auf der Ukulele.
Da muss ich mich nochmal gesondert mit beschäftigen.
Wieder solche Kaninchenlöcher, weißt du, wo du einfach reinpurzelst und denkst, ist egal.
Ja.
Nehme ich halt eine andere Abzweigung.
Was mir aufgefallen ist, und eine Frage, die ich an dich habe, wenn wir heute über Cover sprechen, hast du eine Ahnung, warum Covern in der Popmusik so einen schlechten Ruf hat? Weil was ich jetzt hier gesehen habe, ist ja was, was, glaube ich, in der klassischen Musik und auch im Jazz zum Beispiel sehr viel verbreiteter ist. Also ich weiß, vor allem aus dem Jazz weiß ich das, dass es dann Kanon an sogenannten Standards gibt, die von irgendjemandem mal irgendwann gespielt werden und es eigentlich eine eigene Disziplin ist, die künstlerisch wertvoll ist, diese Standards zu interpretieren und dass man quasi auch daran gemessen wird, wie gut man mit diesen Standards umgeht, wie man die spielen kann. Und da geht es eben nicht ums Nachspielen, sondern da geht es sehr stark darum, das künstlerisch auszugestalten, weil man davon ausgeht, dass der Künstler seine eigene Note oder seine eigene Kunst zeigt, indem man eine neue Interpretation macht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist in der Popmusik sehr verpönt oder sehr anrüchig lange gewesen zumindest.
Also das weiß ich gar nicht genau, ob es verpönt ist, aber ich glaube, der Grund dafür ist all das, was wir heute halt auch nicht hören. Weil als ich auf der Suche war nach Beispielen für diese Folge, habe ich auch eine Menge Müll gehört. Also eine Menge einfach uninspiriert nachgespieltes, eine Menge auch schlecht gemachtes, eine Menge überinszeniertes. Also vielleicht ist das der Grund. Also weil ich glaube auch, wir beide haben uns ja schon oft genug auch ausgetauscht. Ich weiß, dass du gut gemachte Covers genauso liebst wie ich. Einfach weil diese Herausforderung sozusagen aus etwas Bekannten, etwas Vertrautes, aber Neues zu machen, ja einfach sehr spannend ist.
Ja, völlig. Und wie gesagt, so eine Interpretationssache, also zu sagen, ich respektiere das, was da schon da ist, aber ich bringe nochmal mein eigenes Gefühl damit rein. Das ist ja vielleicht so eine Essenz von einem Cover.
Ja, also weiß ich nicht. Könnte man jetzt auch nur drüber spekulieren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Covern so einen schlechten Ruf hat, weil es gibt ja eine Menge Songs, wo man es am Ende gar nicht weiß, die dann einfach bekannter geworden sind als das Original.
Na, ich glaube, ich habe das vielleicht auch ein bisschen zu sehr aus dieser ganzen Remix-Sache gesehen, was ja nochmal eine Unterart des Coverns ist, die noch viel verpönter ist.
Ja, aber selbst da gibt es, glaube ich, wenn man sich damit beschäftigen würde, einiges an guten Sachen und eine Menge Müll.
Ja, völlig, ja.
Also ich hab mich auch auf dieses Feld gewagt, einfach weil ich festgestellt habe, dass es so einiges an KünstlerInnen gibt, die gar nicht so gecovert werden. Und habe mich gefragt, warum das so ist. Und bin dann trotzdem dort auch wieder auf Remixes gestoßen und fand die ehrlich gesagt auch alle scheiße.
Okay.
Also da habe ich jetzt, gut, jetzt auch keine Tage reingesteckt an Mühe. Aber da habe ich gedacht, ja, das ist alles auch irgendwie so, naja, so auf Versatzstücke zurückgegriffen und es wurde nichts Besseres draus.
Ja.
Also das beste oder schlechteste Beispiel ist eigentlich, was mir jetzt immer wieder unterkommt, wenn ich mich so durch die Shorts auch auf YouTube scrolle, ist 90er oder 2000er Cranberry Zombie, kennst du bestimmt auch.
Kenne ich, ja, definitiv.
Ne, es ist ja ein Song, da geht es um die Menschen in Nordirland, die sich in einem Krieg befunden haben, den sie auch nicht so nachvollziehen wollte und die das Leid da eher gesehen hat als den Sinn des Kämpfens dahinter. Und das
Ja.
gibt es jetzt so als Party-Hard-Style-Remix. Also
Okay.
es, wo ich sage, sorry, da kommt mir die Wurst. Das finde ich einfach schrecklich, weil das so gar nichts mehr auch mit der Intention dieses Songs zu tun hat, wenn du dann da irgendwie abhottest dazu, dass irgendwo vor 30, 40 Jahren Menschen gestorben sind in
Okay,
mehreren
krass.
Ländern.
Ja.
Na?
Nee, da will ich auch gar nicht danach suchen. Ich hatte es jetzt so ein bisschen aus dem Hintergrund, die Folgen, die wir schon gemacht haben. Also ich hatte irgendwie so zwei Folgen im Kopf, die wir schon mal gemacht haben. Und da hatten wir ja andere Sachen. Also es ging in der Igor-Folge, die wir gemacht haben. Da ging es ja nicht ums Remixen, aber da ging es vor allem um dieses Experimentieren, um diese starke Kreativität, auch mit eher ungewöhnlichen Instrumenten oder Instrumentierungen zu arbeiten. Ne? Und da waren ja auch Anleihen dabei. Ich weiß nicht, war das Bach am Ende?
Auch das, ja.
Ja, also da ging es ja auch darum, einen gewissen kulturellen Kanon aufzugreifen und damit aber kreativ auf eine neue Art und Weise umzugehen. Und das ist ja so ein bisschen der Kern sowohl vom Covern als auch vom Remixen. Genau. Und eine zweite Folge, die mir da noch einfällt, die vielleicht nicht so super passend, wo es nicht um Cover ging, ist die Yellow Magic Orchestra Folge, weil, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, da hatten ja auch viele Einflüsse aus anderen Stilen eine Rolle gespielt. Da ging es jetzt nicht ganz streng ums Covern, aber eben so diesen Kanon, diese Anleihen aus anderen Stilen nutzen. Und das ist ja schon was manchmal ein bisschen anrüchig ist und manchmal sehr gefeiert wird. Also es kann so ein zweischneidiges Schwert sein. Ich finde aber, dass es da viele MusikerInnen gibt, die das besonders gut machen, wie zum Beispiel eben Yellow Magic Orchestra. Und eine Frage, die ich dir noch stellen wollte, die dreht sich quasi um das Umgedrehte. Was denkst du denn, warum werden manche KünstlerInnen sehr viel gecovert und manche eher weniger, egal jetzt erstmal von der Qualität.
Also warum manche KünstlerInnen wenig gecovert werden, liegt, glaube ich, tatsächlich daran, dass sie so einzigartig sind. Also Anne Clark habe ich kaum was gefunden und schon gar nichts Gutes, einfach weil sie, glaube ich, so outstanding ist, weil Spoken Word vielleicht auch so ein Ding ist, wo sie einfach auch ihre Seele preisgibt und das kannst du halt nicht nachmachen. Da fiel mir dann wieder unsere Kay Tempest-Folge ein. Das ist, glaube ich, so das Gleiche. Das ist halt einfach so, das steht für sich und da hängt die Person mit ihrer Geschichte und mit ihrer Ausstrahlung halt einfach dran. Und das kannst du nicht nachmachen. Und was ich zum Beispiel auch, wo ich wenig Gutes gefunden habe, ist Talk Talk. Auch vielleicht auch wegen der Stimme.
Ja.
Und auch Talking Heads nicht allzu viel. Wobei David Byrne wiederum sich selber covert. Und zwar gemeinsam mit einem rumänischen Streichquartett.
Okay.
Es gibt irre Sachen. das hatte mir dann aber hier dann einfach zu weit geführt. Aber das würde ich vielleicht in die Shownotes nochmal schreiben, weil auch das ist irgendwie so ein Abzweig in diesem Kaninchen noch, der durchaus einen Besuch wert ist.
Na klar.
Andersrum, warum Sachen viel gecovert werden, weil sie halt damals erfolgreich gewesen sind, weil sie vielleicht gut überlebt haben und vielleicht auch, weil man sich davon selber nochmal einen Erfolg verspricht.
Ja, naja, wobei, wenn ich jetzt, also das Beispiel oder die beiden Beispiele, die wir bis jetzt hatten, da war ja das erste, weiß nicht, ist der Uwe Schmidt sehr erfolgreich dann gewesen mit diesen Cover-Alben, die er gemacht hat. Und das zweite, also das BBC, die haben ja sicher eine andere Intention gehabt, also ging es ja eher um künstlerischen Ausdruck, oder?
Genau, also ich denke auch Uwe Schmidt, also wenn jemand von Deutschland nach Chile geht, weil ihn die europäische Musik erstmal langweilt und man was dazulernen will, dann macht man das vielleicht dann so ein Album nicht, um damit sinnlos reich zu werden und ohne Ende Fame abzubekommen, sondern einfach, weil man es machen will. Ja. Und die Tatsache, dass er da ein zweites ranhängen konnte, zeigt, dass er da zumindest sein Auskommen hat, würde ich jetzt denken. Also es gibt ja ganz viele Leute, die gut im Business sind, ohne dass man sie kennt. Und ich denke, da ist Uwe Schmidt sicherlich einer. Also wenn man sich das so anguckt, mit wem der alles zusammengearbeitet hat und wie vielfältig er arbeitet, denke ich, kommt das nicht von ungefähr.
Ja.
Ich habe dir als nächstes ein Lied mitgebracht. Das passt jetzt eigentlich an diese Geschichte mit diesem, dass Lieder später nochmal auftauchen, ganz gut ran. Weil ich habe, als ich das recherchiert habe, auch gelesen, wieder 1978 und dachte mir so, nee, das kann nicht sein. Ich habe das Lied wahrgenommen als ein Hitparaden-Song und 78 war ich noch nicht so weit. Da war ich ja echt zu jung dafür. Und dann habe ich gedacht, aber ich habe das in der Hitparade gehört. Und es ist tatsächlich so, dass dieser Song wurde 78, meine ich, veröffentlicht und dann 81 nochmal und dann nochmal 1986 und da habe ich ihn dann mitgenommen.
Okay, ich bin gespannt.
Und da war es dann auch in Deutschland erfolgreich. Das Lied, das wusste ich bis vorgestern auch nicht, handelt von der Seidenproduktion und prangert die an. Dass nämlich Raupen bei lebendigem Leib ausgekocht werden, um dann sozusagen an die Kokons zu kommen.
Okay.
Und der Song nennt sich Being Boiled.
Jetzt, warte mal. Ich überlege gerade, wie die Band heißt. Und ich komme nicht drauf, aber wir hatten in der Yellow Magic Orchestra-Folge darüber gesprochen.
Die Human League.
Ja, wir hatten über den Song gesprochen. Da kann ich sogar noch ein bisschen in den Hintergrund geben. Die haben angefangen zu experimentieren in dieser Welle elektronische Popmusik Ende der, also 78, deswegen war das da, wir hatten da kurz reingehört in den Originalsong und die hatten damit angefangen zu experimentieren, aber es gab in Großbritannien da noch keine Mainstream, also da gab es noch kein Publikum dafür. Und das hat sich dann in diesen Jahren bis 82 sehr verändert. Da war so eine Band wie Joy Division, war so ein bisschen eine Brücke. Die sind aus einer traditionellen Rockmusik gekommen oder aus dem Punk gekommen und haben dann erste elektronische Instrumente mit in ihren Songs auftauchen lassen. Und dann gab es eben Bands wie Human League und Cabaret Voltaire, die experimentiert haben. Und dann kam irgendwann diese Popwelle und die hat mit zum Beispiel Depeche Mode so gegen 82, 83 so richtig abgehoben. Und da ist es dann in den Mainstream geschwappt. Und ich glaube, die Human League hatte schon ein Label zur Erstveröffentlichung und haben das dann, glaube ich, auch nochmal gewechselt oder so. Also auf jeden Fall ist diese Nachveröffentlichung dann in dieser Welle passiert, als dann das Ganze viel populärer war. Und deswegen sind die da noch mal so auf den Plan gekommen. Aber das ist schon richtig, der ist 78. Die waren da sehr, sehr früh dran.
Und es war nicht nur das Publikum noch nicht da, sondern auch die Fachpresse war da überfordert damit, weil die haben das auch verrissen.
Genau.
Denen war das 78 einfach zu düster. Das war gar nichts.
Genau.
Für die Leute vom Fach. Die hatten das tatsächlich als Experiment gesehen, hatten das noch so in der Tradition des Krautrocks angesiedelt, aber um eine Basslinie so im Stile von Bootsy Collins erweitert.
Genau.
Ich weiß nicht, ob dir der Name geläufig ist.
Ist mir geläufig, ja.
Ne, also für die das vielleicht da nicht so drin stecken in dem Loch, das ist so Funk, Funkadelic, Parlament in solchen Bands hat der in den 70ern angefangen und den gibt es bis heute noch. Hat übrigens auch mal mit den Leuten von Primus gespielt. Sehr nur schön. Um auch das nochmal unterzubringen.
Aber wir hören jetzt also, ein Cover oder wir hören das Original?
Wir hören jetzt tatsächlich ein Cover von Being Boiled von einer deutschen Band. Die nennt sich Atrocity.
Okay, ich bin sehr gespannt. Leg los. das ist der absolute Knaller.
Ich weiß nicht, wie dir es ging, aber ich habe ein bisschen geheadbanged.
Na klar. Das ist ja das Schöne, dass uns hier keiner sieht. Da kann man einfach tanzen und ausrasten, wenn man möchte. Nee, super interessant. Vor allem eine super interessante Schlagzeugsektion, die es ja so im Original nicht gibt. Das Original ist ja sehr stark von dieser Basslinie getrieben und die ist sehr prominent. Und dadurch, dass die da alles mit einer Drum Machine und irgendwelchen Synthesizern gemacht haben, sind die auf dem Schlagzeug zu der Zeit leider noch nicht so stark gewesen. Ne? Aber hier in dem Cover ist das einfach der Hammer. Und weil du sagst, dass das Original zu düster war für die Zeit, ne, das ist ja noch viel düsterer hier. Das ist ja mega.
Und genau das finde ich das Spannende an dieser Version, dass man in einer harten Song noch härter macht. Einfach ganz konsequent weiterdenkt.
Na, ich finde
kein richtiger Freund davon, immer nur alles zu sagen, man macht alles auf Rock. Aber in dem Fall passt das einfach, weil die den weiterentwickelt haben, finde ich.
Ne, ich finde es gar nicht so hart oder rockig, sondern das transportiert eben diese düstere Stimmung sehr. Das, was du vorhin gesagt hast, was ja der eigentliche Kern des Textes ist und des Inhalts, das transportiert das eigentlich sehr gut. Also wirklich eine düstere, dystopische Stimmung, also die ist vielleicht sogar noch besser transportiert, als das Original das konnte, ne?
Also das hätten die Human League vielleicht auch damals schon gekonnt, wenn sie halt nicht mit Synthesizern gearbeitet hätten. Aber das ist halt eine andere Herangehensweise.
Ja, also ich finde sogar ich hatte in der Recherche zu der Folge, in der wir das diskutiert hatten, ich sehr viel mir so Sachen aus der Frühzeit der Synthesizer-Musik, also ich sag mal, aus der Frühzeit der Synthesizer-Pop-Musik angehört, so eben 78 bis 82. Und da waren viele Sachen wirklich experimentell und düster. Und das hat auch hat eine gewisse Stimmung transportiert und die auch gut transportiert. Und ich glaube, das, was wir mit Synthesizer-Pop-Musik verbinden, das ist erst später dann so ein bisschen, naja, mit eben Mitte der 80er, mit der britischen Popmusik, aber auch mit der deutschen, neuen deutschen Welle, dann in so eine lustige, teilweise ein bisschen, naja, Schlager-eske Sache abgedriftet. Und ich glaube, das ist das, was wir immer noch sehr stark damit verbinden. Aber eigentlich, oder auch die ein paar Sachen von Yellow Magic Orchestra selber sind ja wirklich experimentell bis hin zu düster. Also das ist ja bei weitem nicht so, dass das nur alles lustige Pop-Songs sind.
Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, dass das ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen sind. Also so diese Anfangszeiten, wo man erstmal geguckt hat, was kann man mit den Geräten eigentlich alles anstellen. Also ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, dass wir ja auch mal von Emerson, Lake & Palmer was gehört haben.
Ja.
Wo ja auch, glaube ich, viel das Experiment im Vordergrund stand, wobei man halt sagen muss, dass Keith Emerson ja auch handwerklich, musikalisch sehr herausragend gewesen ist. Und dann, wenn man sich da weiterentwickelt zur neuen deutschen Welle, dann waren das ja eher Instrumente, die, denke ich, leicht zu bedienen waren, wo man ja relativ schnell, vielleicht mit wenig Aufwand, auch einen schnellen Erfolg gesehen hat. Ja. Weiß nicht, ob das auch damit zusammenhängt, dass sozusagen Synthesizer verfügbarer gewesen sind und anders benutzt worden.
Na, vielleicht erstens das, wobei, wie gesagt, ich muss da wieder auf diese Yellow Magic Orchestra Folge verweisen, die haben das ja sehr kultiviert, ne, mit sehr einfachen neuen Geräten Dinge zu tun, aber die haben trotzdem ja noch experimentiert. Ich glaube, es ist tatsächlich dann eher wieder so ein Was-verkauft-sich-Argument. Und etwas, was ein bisschen sperriger ist, verkauft sich dann eben weniger gut als jetzt, naja, ein simpler Viervierteltakt mit einer einfachen Melodielinie, die sich möglichst nicht verändert während eines Songs. Das ist ja auch, wenn wir übers Remixen sprechen, häufig was in diesen Remixes stattfindet, ne? Also wie kannst du jetzt einen Dance-Mix aus einem bekannten Popsong machen? Ja, du legst halt eine Kickdrum im Viervierteltakt runter und fadest ab und zu mal noch Höhen ein und aus und hast jetzt, ohne dass das despektierlich ist, eine Frau, die mit hoher Stimme den Refrain singt. Und dann hast du eigentlich alles zusammen, ne? Zum Viervierteltakt, da kann man gut irgendwie klatschen. Und dann gibt's so Stellen, wo man das Publikum hört, sprich, wo man mit dem Hochpassfilter irgendwie die Tiefen rausnimmt, dann hört man das Publikum schön und dann knallt das 3 Minuten 30 und gut. Das sind ja so simple Rezepte und ich glaube, das ist was, was bei vielen dieser Bands am Anfang noch gar keine Rolle gespielt hat, weil die ja unbeobachtet von irgendwie einem Verkaufsdruck waren und einfach experimentieren konnten.
Also zumindest solche Bands wie die Human League, da denke ich, da trifft das genau zu.
Ja.
Ich habe dir auch noch das Gegenteil mitgebracht.
Okay. Was hören wir jetzt noch? Ein schlechtes Cover?
Nee, aber wir hören jetzt quasi ein Cover von einer Band, die 1907, also der Song ist von 1987 und die waren schon eher aufs Äußere gebügelt, denke ich. Da ging es, glaube ich, eher ums Verkaufen und gar nicht so sehr um den musikalischen Prozess. Wobei, naja, man weiß es nicht. Da gab es auch Zoff über musikalisches Interband. Der Song, den wir hören, heißt Discorrosion. Die Band nennt sich The Sisters of Mercy.
Ja,
und ich gehe sehr davon aus, dass dir das nicht unbekannt ist.
Na, der Name sagt mal was. Ich habe die, glaube ich, sogar schon mal live gesehen.
Also bei Sisters of Mercy war es tatsächlich so, eine Frau mit einer hohen Stimme und dann Andrew Eldritch mit einem Bassbariton, der sehr, weiß nicht, ob der, doch, ich glaube, für die damalige Zeit auch machohaft wirkte und auch so rüberkommen wollte. Und da ging es sehr viel um Attitüde, da ging es auch sehr viel um Weltuntergang und ja, da geht die Welt halt unter und okay. Dann ist es eben so, ist mir der Scheiß egal oder ja, es ist so ein bisschen auch so, immer so ein bisschen sexy verkauft, war das schon, aber keine wirkliche Dystopie, sondern ja, ich glaube schon so ein Korrodieren und so ein Untergang in Dekadenz.
Ja.
Und da passt dieses Discorrosion auch dazu. Also ich würde den Song so zusammenfassen, dass er sehr auf Tanzbarkeit ausgelegt ist, sehr bombastisch und ziemlich von Pathos geprägt ist, glaube ich. Das fasst, glaube ich, ganz, ganz gut zusammen, wie vieles von der Band. Deswegen habe ich dir jetzt sozusagen das Downgrade mitgebracht.
Nur ganz kurz.
Ja.
Kennst du das, wenn du das Gefühl hast, dass ein Song einzig und allein dafür geschrieben ist, dass er auf der Bühne gut funktioniert und dass da Passagen sind, wo man weiß, da kriegt man Publikum zum Mitsingen und so? Das ist so der Eindruck, den ich da habe. Also, dass der, wie du sagst, bewusst auf Bombast und bewusst eben darauf angelegt ist, dass da Passagen sind, dass man da mitsingen kann und dass man da irgendwie mitschunkeln kann oder klatschen kann oder keine Ahnung. Also, ja, das fühlt sich für mich so ein bisschen so an, als ist das eigentlich, ist der Song für diesen Zweck geschrieben und für nichts anderes.
Das kann gut sein und ich denke, das hat auch funktioniert.
Und ästhetisch fand ich es interessant, ich habe mir das jetzt gerade als Video angeschaut, dass das sozusagen mehr oder weniger die Gothic-Version von Guns N' Roses ästhetisch ist.
Naja, wobei vielleicht Guns N' Roses auch nur die Fortführung der 80er Jahre Pop-Ikonen gewesen sind.
Das kann gut sein. Also ich weiß jetzt nicht, wie sich das zeitlich einordnet. Vielleicht sind sogar Guns N' Roses davon inspiriert und haben das dann nochmal noch weicher gespült in den Pop gebracht.
Also, ich würde dir gerne das Downgrade dazu unterjubeln wollen.
Natürlich.
Von einer Band, die dir möglicherweise auch schon untergekommen ist, die nennt sich Lamb Chop.
Ja, sagt mir tatsächlich nichts.
Okay, also ich habe sie, mich hat sie auch nur so am Rande berührt, aber die waren so in den 90ern, den Nullerjahren dann doch relativ bekannt, sind aus Nashville, machen so Amerikaner, so ein bisschen bluesig, so ein bisschen folkig. Waren aber immer irgendwie gut hörbar und waren aber halt auch immer eigenständig. Ja. Und deswegen jetzt das Ganze nochmal ohne Bombast.
Ich freue mich drauf.
Give me the ring, kiss the toad, give me something that I missed. Give me the ring, a hand to hold, wild, but it seems. Give me the ring, kill the king, when love is the law. Give me the ring, give me dream child, do you hear me call? Give me the ring. On and on the level, still on the floor. Give me dream child. Do you hear me at all?
Chillig, oder?
Ja, nicht nur. Auch ein bisschen düster.
Mhm.
Und was mir so sehr aufgefallen ist, die haben mit dem Song eigentlich das Einzige gemacht, was man machen kann.
Mhm.
Weil ich finde, musikalisch ist der relativ langweilig. Sowohl im Original, also das Songwriting ist einfach nicht sehr spektakulär. Ne? Das ist ein ganz einfacher Rhythmus, das ist eine ganz einfache Melodie, die sich immer wieder wiederholt. Aber sie haben es geschafft, mit Stimme Stimmung zu erzeugen und diese düstere Stimmung durch den Song zu tragen, was im Original hat er halt einfach nur Glöckchen hier und da. Ne? Da wird halt mit diesem Bombast irgendwie versucht, was zu machen. Und da finde ich das Cover schon deutlich interessanter, weil es eben ja, Stimmung erzeugt.
Und ich finde, wenn du diesen Bombast und das Pathos wegnimmst, dann ist das halt sehr abgeklärt und sehr desillusioniert, was da übrig bleibt. Und deswegen chill ich auch im Sinne von, also man bekommt da schon auch Gänsehaut.
Ja, genau. Aber ich finde, das funktioniert eben nur durch diese Stimme. Der musikalisch finde ich den sonst eher ja, uninteressant. Also was mich immer wieder bewegt an Covern ist, in der Regel sind es ja Künstler, die durch so einen Song irgendwie geprägt sind, die den vielleicht in der Jugend gehört haben oder bei denen der irgendwas ausgelöst hat und die dann versuchen, dieses Gefühl in eine Neuinterpretation zu tragen. Und das habe ich hier ganz sehr gespürt. Das finde ich wirklich spannend.
Ja, ne, der Song war nicht herausragend gewesen, weil es halt ein Popsong am Ende trotzdem gewesen ist, ne? Du hast irgendwie so diese Hook, die dich packt und dann hast du halt diese ganze Attitüde und ich denke auch diese tiefe Stimme, die da sehr gut dazu passt, aber das ja. war's dann tatsächlich auch schon.
Genau, aber wie gesagt, da habe ich eben den Eindruck, dass das Cover zumindest da noch was rausholen kann, was da ist, was das Original nicht kann.
Und deswegen, finde ich, funktioniert es halt auch in die Richtung. Also wo wir vor uns gesagt haben, man macht einen düsteren Song noch düsterer, kann man ihn ja auch quasi von Ballast befreien und dann so ein bisschen nackig dastehen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon fast ein bisschen so wie die vielen Unplugged-Ansätze, die es so gibt, wo Künstler ihre eigenen Songs nochmal versuchen, akustisch zu spielen und ein bisschen was von dem Bombast loszuwerden, was ja auch bei manchen sehr gut und bei manchen so überhaupt nicht funktioniert.
Das hängt, glaube ich, auch von den KünstlerInnen ab, wie musikalisch sie am Ende auch sind, ne? Und wie reflektiert sie vielleicht auch auf ihre eigenen Arbeiten gucken.
Ja.
Also ich habe da ja auch viele, das war ja MTV-Ding tatsächlich gewesen.
Genau.
Waren halt Sachen runtergespielt und manche Sachen auch nochmal ganz neu gedacht.
Genau. Also, heißer Tipp von mir, ich liebe abgöttisch das Nirvana Unplugged Album, weil das unglaublich reduziert und trotzdem nicht die Wut und die Aggression verliert, die Kurt Cobain in vielen oder in fast allen Songs ausdrücken wollte. Also, es ist trotzdem ein unglaublich emotional lebendiges Album, obwohl da diese ganze Wut, die man durch eine E-Gitarre erzeugen kann und durch Schreien erzeugen kann, nicht mehr drin ist. Die kommt da auf andere Art und Weise rüber. Aber so zum Abschweifen als Hörtipp.
Spannend. Also ich glaube, dass ja nicht die E-Gitarre die Wut ist, sondern die Wut ist, die
er
hatte.
Ja, völlig.
Und das ist ja auch spannend, sich da nochmal anders auszudrücken. Ich jubel dir jetzt noch was unter, weil du das gerade gesagt hattest, dass KünstlerInnen Lieder covern, die sie in sich tragen, auch schon länger. Und das mag in dem Fall sicherlich so gewesen sein. Auch hier wieder das komplette Gegenteil.
Ja.
Es gibt, ich meine, es ist ein Tonstudio in Kanada, Musora nennt sich das. Die haben einen YouTube-Kanal und die zerren einfach Bands vor die Kamera. In der Regel sind es regionale Bands. Schmeißen denen einen Song hin und sagen, spielt den so, als wäre es euer eigener. Also die zwingen die quasi innerhalb einer überschaubaren Zeit, also innerhalb eines Tages, ein Cover auszuschwitzen als Band. Okay. Und die filmen sozusagen den Entstehungsprozess, wie die Band auch untereinander kommuniziert. Ja. Das ist total spannend. Ich habe bei der Gelegenheit auch Bands oder auch Stile kennengelernt, von denen ich noch nie gehört habe. Ja. Sehr empfehlenswert. Disco-Daddy-Funk.
Okay.
Ist also wirklich, habe ich mich schockverliebt.
Ja, glaube ich sofort.
Die haben entgegen ihren Gepflogenheiten eine bekanntere Band bei sich im Studio gehabt, nämlich Lepros aus Norwegen. Die machen Prog-Metal. Naja, dann doch.
Okay.
Den haben sie ein Lied hingeworfen und was denen nicht klar war, weil Kanada halt weit weg ist, dass das auch eine norwegische Band ist.
Ah ja, okay.
Wo die sehr drüber gelacht haben und gesagt haben, auch übrigens, der war mal mein Nachbar, was ja in Norwegen auch nicht so schwer ist. Bei 4 Millionen Menschen, da waren die völlig von der Rolle.
Ja.
Jedenfalls hat die Prog-Metal-Band sich über sehr sehenswerte, weiß ich nicht wie viele Stunden, an Take On Me abgearbeitet.
Sehr schön, da bin ich sehr gespannt. Das ist ja ein Song, der irgendwie sehr, sehr gut und sehr, sehr schlecht sehr oft gecovert wurde, finde ich.
Ja, das ist richtig. Also ich packe den Link zu dieser ganzen Geschichte in die Shownotes, weil ich finde, das ist tatsächlich sehenswert, sich diesen Prozess anzugucken, auch so ein bisschen, wie die mit dem Song umgehen, wie sie sich teilweise auch nackig machen. Und was ich wirklich schön finde, ist, mittlerweile haben sie den in ihr Live-Set aufgenommen.
Cool. Also ich schaue es mir auf jeden Fall hinterher an.
Mhm.
Und jetzt hören wir es erstmal, oder?
Jetzt Lepros, Take On Me.
Herrlich, danke.
Total gern.
Ich auch. Und ich finde, der Sänger hat eine total krasse Stimme, die zu diesem Song wirklich, wirklich gut passt. Ich habe es sehr genossen. Also schon angefangen von dieser Basslinie am Anfang. Und ich hatte den Eindruck, dass es sogar, also für mein Gefühl hätte es sogar noch akustischer weitergehen können. Also diese ganze Part am Anfang, wo eigentlich fast ausschließlich Bass und Schlagzeug und seine Stimme spielen, fand ich am allerinteressantesten den Teil. Also ich meine, bei dem Song kommt man wahrscheinlich nicht darum, auch diese Synthesizer-Linie irgendwie zu spielen.
Die haben lange drüber diskutiert, dass sie die eigentlich ganz, die haben es ja dann zum Schluss geschoben. Ich fürchte, das ist jetzt der Disclaimer für unsere 25 Zuhörenden, dass der Song insgesamt so komplex ist und wir halt trotzdem aus GEMA-Gründen nur euch einen Ausschnitt spielen. Irgendwas von dem, was wir jetzt erzählen, verpasst ihr halt. Es tut mir leid, hört es euch selber an.
Aber ja, also für mich hätte der sogar rein akustisch funktioniert. aber ich kann schon verstehen, dass man bei dem Song sich schwer tut, den Synthesizer wegzulassen. Aber trotzdem, einfach ein klasse Cover und eine schöne Interpretation. Da kann ich mir auch gut vorstellen, warum sie den in ihr eigenes Live-Repertoire übernommen haben.
Naja, vor allen Dingen, weil, und das, da bist du halt wieder im Prog, der jetzt auf einmal viel abwechslungsreicher geworden ist als das Original. Das war ja halt hauptsächlich nett. Und ich glaube, für viele ist einen auch nur dieser Synthesizer und das Video in Erinnerung geblieben. Ne, und jetzt ist der sehr, sehr komplex und abwechslungsreich. Deswegen, also eigentlich wirklich die Empfehlung. Das hört sich ja auch weg wie nichts.
Völlig. Kann ich voll nachvollziehen. Und ich schaue mir auf jeden Fall dieses Video zur Entstehungsgeschichte noch an. Das, da schreit der Nerd in mir einfach danach.
Ja, es ist insgesamt eine spannende Reihe, finde ich. Ne, weil man da auch noch mal viel darüber lernt, wie Musik funktioniert. Also wenn die Bands, die gar nicht so sehr bekannt sind, ins Studio holen und sagen, ja, erzählt doch mal, was macht denn ihr für Musik und was macht denn die Musik aus? Ne? Und du dann merkst, in diesem Schaffensprozess, was für sie wichtig ist, was auf einmal von dem Song wegfällt und was sich erhält. Also das finde ich total spannend nachzuvollziehen und für mich als jemand, die nicht viel über Musik weiß, immer wieder auch lehrreich.
Ich finde es genauso spannend, also auch zu hören, nicht nur aus den Gedanken der MusikerInnen zu hören, sondern auch an den Produkten und gerade bei so einem Cover lässt sich das ja sehr gut machen, zu hören, was uns eigentlich als Menschen bewegt, wenn wir sowas hören. Wir gehen ja da in der Regel nicht ran und sagen, die spielen aber hier im Dreiachteltakt und dann wechseln sie zum Fünfviertel, sondern das macht ja erstmal emotional was mit uns. Und welche Teile von dem Song wie auf uns wirken, das ist ja was in so einem Diskussionsprozess, aber auch wenn wir uns so Cover quasi im A-B-Vergleich anhören, uns ganz stark auffällt. Was ist denn eigentlich der Kern des Songs? Also was bleibt bei uns hängen? Ist das irgendwie ein bestimmter Rhythmus? Ist das irgendwie ein Refrain? Ist das die Stimme? Was ist denn das, was den Song ausmacht? Und das finde ich super spannend.
Und wie gesagt, und diese Diskussion dann auch, ne, da sind wir wieder bei dem Thema Respekt im Umgang mit der Arbeit anderer Menschen. Diese Diskussion, lassen wir diesen Synthesizer weg oder nehmen wir ihn mit rein? Dann schieben wir ihn, wenn, dann aber ganz ans Ende. Das fand ich sehr, sehr interessant, da zuzuhören. Ja. Wie Musiker dann auch ticken.
Ja, super. Also ich bin jetzt schon neugierig.
Ich möchte jetzt zum guten Schluss noch was vorspielen, das nicht wirklich ein Cover ist. Auch da komme ich auf das zurück, was du vorhin gesagt hast, diese MTV-Unplugged-Geschichten, wo sich quasi die eigene Band nochmal mit sich selber beschäftigt hat. Das machen wir jetzt auch nochmal. Wir haben eine große Band der 80er und eine große Band der 90er, 0er und 10er Jahre weggelassen.
Okay.
Von der ich auch wenige gute Covers gefunden habe. Sehr, sehr viele, weil sie einfach so ikonisch sind. Aber auch vielen halt einfach nachgespieltes oder, weiß ich nicht, ironisierte Geschichten. Bis auf einen skandinavischen Chor, wobei Chormusik halt rausfällt. Das sind ja Arrangements, das sind ja keine Cover.
Ja.
Die packe ich in die Shownotes, weil ich das sehr cool finde, wie die das gemacht haben. Hast du eine Ahnung, von wem ich rede, wenn ich sage, eine Band der 80er, die bis heute groß ist?
Naja, da gibt es irgendwie eine ganze Handvoll, aber ich habe nichts, was mir sofort in den Kopf springt.
Okay, ich bin bei den Pet Shop Boys.
Ah, okay. Da hätte ich jetzt als allerwenigstens mitgerechnet. Aber
okay, naja, also ich habe jetzt mal ganz vorsichtig geguckt, was die Konzerttickets von denen kosten und da hat es mich echt auf den Arsch gesetzt. Die sind noch ein Ding. Dafür gibt es Arte, die übertragen solche Sachen dann auch mal für Ume.
Okay. Ich bin gespannt. Ich habe da wenig Berührungspunkte mit. Ich kenne ein paar Songs, aber jetzt nicht so, dass das irgendwie in meinem Kosmos eine große Rolle spielt. Deswegen bin ich umso neugieriger.
Wäre vielleicht auch mal eine Empfehlung, da mal reinzugucken, in dieses Loch zu purzeln. Also die Pet Shop Boys, die ja sehr zeitig aufgeploppt sind und eigentlich nie weg gewesen sind, Neil Tennant und Chris Lowe, die ja auch quasi zu zweit auf der Bühne vielleicht auch so wie Underworld irgendwie trotzdem so viel Wind gemacht haben, das ist irgendwie für ausverkaufte Stadien oder ja, große Festivals immer gereicht hat bis heute. Die hatten einen Song gehabt, der, glaube ich, an sich schon, naja, ironisch oder sarkastisch gewesen ist. Der nennt sich Rent.
Okay.
I love you, you pay my rent.
Okay.
Die haben sie, da sind wir wieder bei der BBC. Es gab da diesen BBC Radio 2 Piano Room, die nochmal Sachen neu aufgenommen haben. Und okay, da hören wir jetzt den Song mit Neil Tennant himself und Jake Shears und dem BBC, weiß ich nicht, Radioorchester.
Sehr cool.
You phone me in the evening on hearsay and bought me caviar. You took me to a restaurant on Broadway to tell me who you are. We never ever argue, we never calculate the currency we spent. I love you, you pay my rent. Love you, you pay my rent. And look at the two of us in sympathy.
Das war schon ein bisschen dramatisch, oder?
Ja, das ist so ein bisschen Theater.
Mhm.
Theatral auf jeden Fall. Mhm. Ich finde es immer besonders spannend. Also es funktioniert sehr gut in dem Kontext. Und ich finde es immer sehr spannend, wenn man aus einer Musik den Rhythmus rausnimmt.
Mhm.
Also ich finde, das verbinde ich so sehr stark mit Orchester beziehungsweise ja, theatralen Bühnenmusik. Dass es auch funktioniert ohne Rhythmus. Ich bin, also vielleicht ist auch was Persönliches, ich fühle mich zum Rhythmus sehr hingezogen. Und ich finde das immer sehr spannend, oder das ist ein Teil von Musik, den ich sehr interessant finde. Und gleichzeitig finde ich es interessant, wenn es so komplett ohne funktioniert und auch sehr gut funktioniert, wie in dem Beispiel hier.
Und ja, trotzdem wiedererkennbar ist.
Ja.
Vielleicht nicht als Popsong, aber den Song, wenn man ihn kennt, findet man ihn ja sehr gut da drin wieder.
Ja. Vielleicht hat das auch, also sowohl mit dem Streicherarrangement als auch mit der Geschwindigkeit zu tun. Der wirkt sehr vorsichtig. Also so, also weißt du, wie ich das meine? Der ist sehr zurückhaltend und man hat sehr viel Zeit, den zu erleben.
Naja, und auch dem Text zu folgen, das geht ja bei Popmusik, wenn es schneller geht, oftmals unter, und jetzt hier diesen Text in so, also vollem sarkastischen Ton.
Genau.
Also das ist ja schon ganz schön fett. Ne?
Ja, ja, also gerade dieses I love you, you pay my rent, das, ja, das kriegt man ja so richtig ins Gesicht geschmiert, ne? So schön langsam.
Hm.
Ja, das funktioniert sehr gut.
Und das ist aber, glaube ich, auch die Autorität desjenigen, der ja auch die Autorenschaft hat.
Ja.
Da nochmal so radikal dann da ranzugehen. Ja, vielleicht auch nochmal die Möglichkeit zu haben, sozusagen zu sagen, man stellt halt genau auf diese Weise den Text auch nochmal mehr raus.
Ich würde es sogar interessant finden, herauszufinden, ob das für einen Musiker oder für eine Musikerin auch nochmal eine Möglichkeit ist, die Intention, die man schon beim Songwriting hatte, noch viel klarer zu produzieren oder viel klarer in den Vordergrund zu stellen, als das vielleicht im Original gelungen ist. Also vielleicht, ne, das passiert ja auch häufig mit ein paar Jahren oder manchmal sogar Jahrzehnten Abstand, ob das vielleicht sogar so eine Intention ist, auch was noch viel klarer zu formulieren, als man das vielleicht beim ersten Mal konnte.
Naja, man ist ja trotzdem immer ein Kind seiner Zeit, ne? Und das Original stammt auch von 87. Und das war ja damals schon, also kommerziell erfolgreich gewesen und ist sicherlich auch dafür gemacht worden.
Ja.
Auch wenn die Pet Shop Boys, dadurch, dass sie auch in der queeren Szene schon immer verankert gewesen sind, da vielleicht auch nochmal ein bisschen über manchen Dingen drüber standen. Trotzdem war das ja immer eine Band gewesen, die sich auch gut verkauft hat. Und wenn man da einfach so vielleicht auch mit den Jahren vielleicht auch noch mehr oder ein anderes Selbstbewusstsein aufgebaut hat, um zu sagen, jetzt können die Texte vielleicht, die damals einfach nur Beiwerk gewesen sind, auch wenn es ein gutes Beiwerk war, jetzt für sich alleine stehen.
Ja, also entweder das, genau, dass man ein bisschen aus einem Korsett rauskommt, was man vielleicht vorher hatte. Aber ich glaube, ja, auch vielleicht nochmal künstlerische Reife, also dass man mit den Jahren nochmal andere Mittel gelernt hat. Und ich glaube, jeder Künstler, jede Künstlerin wird einen Song heutzutage anders schreiben, als sie ihn eben vor 20 Jahren geschrieben haben, schon aus einem eigenen Erfahrungsschatz heraus, ne? Also das sind ja sicher mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Das finde ich super spannend, ja.
Ja, zumindest hofft man das. Also es gibt ja auch, ich habe genug Bands gesehen, die das gemacht haben, was sie vor 40 Jahren gemacht haben, war auch nicht immer alles gut. Ne? Also wo man dann halt denkt, wo ist denn die Entwicklung?
Also manche Bands wollen das ja genau so, ne? Also ich habe jetzt auch, ist ja kein Geheimnis, bin ja gerade in Australien und es gibt die eine wichtige australische Band, die jetzt gerade nochmal auf Tour war und ich bin extra nicht hingegangen, aber die spielen einfach seit, weiß nicht, 40, 50 Jahren die gleiche Mucke, nämlich AC/DC. Und das mit Intention. Also die haben überhaupt gar nicht den Willen, irgendwas anders zu machen, sondern die spielen das immer noch genauso und je nachdem, wie lange sie leben, sind ja alle schon ein bisschen älter, werden die das auch noch mal 10 Jahre so machen, wenn sie können. Also es ist erstaunlich, dass sie in dem Alter noch auf der Bühne auch so viel Energie haben, aber musikalisch gibt es da mit Ansage keine Weiterentwicklung.
Ja, ich habe mir die ersten drei Alben gekauft damals und habe gesagt, okay, damit habe ich auch für den Rest meines und eures Lebens ausgesorgt. Es ist tatsächlich so. Aber ich weiß das total zu schätzen, wenn eine Band einfach quasi an der Zeit bleibt.
Ich bin da auch immer dafür, wenn es um Weiterentwicklung geht, und ich bin immer dafür, Bands eine längere Zeit zu folgen, wenn ich da eine Weiterentwicklung sehe. Aber das ist ja dann, also sowohl meine persönliche Entscheidung als auch die der Künstlerin.
Aber deswegen ist es ja gut, wenn es gute Cover gibt, nach wie vor.
Ja, völlig. Also
Egal, wie angesehen die sind oder nicht, aber
ich
ich mag's.
bin, also ich kann dir sagen, so vielleicht als Klammer zu diesem Podcast, ich bin ein Riesenfan von Covern und du hast damit einen Nerv bei mir getroffen. Ich genieße es einfach sehr. Und ja, also ich bin da auch immer jemand, der gerne neugierig neue Covers sich anhört und einfach, ja, neugierig ist, um zu schauen, ob es da nochmal was Interessantes gibt. Und auch wenn da viel Schrott dabei ist, ist es ja halb so schlimm. Ich bin da einfach neugierig und ja, ich hoffe, unsere Hörerinnen genauso.
Ich hoffe, dass du jetzt damit beschäftigt bist, erstmal Sachen nochmal nachzuhören
Na, völlig. Ich habe jetzt ein paar Tage frei. Das heißt, ich kann da richtig
das
abtauchen.
habe ich geschickt eingefädelt.
Ja, sehr schön, Sarah.
Ach ja, dann danke, dass ich mich ausbreiten durfte.
Ja, ich danke dir. Wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von Covern und das erweitert meinen Horizont mal wieder und ich freue mich sehr drüber. Danke dir und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.